Deutschlandfunk, Interview.
Corona, war da was? Haben wir schon fast alles vergessen oder haben wir es nicht vergessen? Ich weiß es nicht, wie Ihnen das geht. Manchmal sagt man, ich kann das Thema nicht mehr hören. Aber dennoch lohnt es sich vielleicht doch hinzuschauen. Braucht es eine parlamentarische Aufarbeitung? Das ist eine der Fragen, die im politischen Berlin gewogen wird, aber auch in den Landeshauptstädten, denn die waren beteiligt. Auf der anderen Seite gibt es wichtige Fragen, was müsste man eigentlich besser machen, wenn die nächste Pandemie kommt und sie wird irgendwann kommen. Über all das wollen wir reden mit Gerd Antes, Medizinstatistiker, auch häufig hier bei uns im Programm und jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Antes.
Guten Morgen aus Freiburg.
Herr Antes, als erstes die Frage, betreiben wir jetzt Bashing oder suchen wir Fehler? Was machen Sie?
Na, Bashing wäre der größte Fehler, weil damit würden wir natürlich verhindern, dass die unbedingt notwendige Aufarbeitung der letzten 4 Jahre so geschieht, wie sie geschehen müsste. Das heißt, diese, ich sage mal ganz plump, Rachegedanken, die vielleicht einige Leute haben, da würde ich alles dafür tun, das zu unterdrücken. Und wir müssen wirklich an der Sache aufarbeiten.
Was, wenn wir jetzt die Hitliste der Fehler machen, zumindest die Gerd Antes Hitliste der Fehler, was stände ganz oben?
Na, ganz oben natürlich Daten. Also wir haben ja von der ersten Sekunde an ein Datenchaos oder nicht existierende Daten produziert. Das ist auch schon von vielen Leuten aufgegriffen worden und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Und dann ist eigentlich dieser ganze Ast Entscheidungen in Unsicherheit. Und in der Situation waren wir jetzt 4 Jahre praktisch tot, weil der Startpunkt nicht da ist. Und der zweite Punkt ist natürlich die Risikokommunikation. Also das, was dort an systematisch auch an angstmachenden Strategien angewendet wurde, ist aus meiner Sicht einer der ganz großen Fehler, der in den letzten 4 Jahren passiert ist.
Also Angst machen zum Beispiel hat man doch zu viel geschlossen. Wir alle wissen, die Schulen zu schließen war ein Fehler. Nennen Sie das Angst machen?
Ja, das ist so die Folge vom Angstmachen. Also man konnte die Schulen schließen, aber vorher gab es Artikel, wo ganz klar irgendwie Szenen an die Wand gemalt wurden, die völlig unrealistisch waren. Dann ist immer wieder das Schlagwort Bergamo aufgetaucht. Natürlich nirgendwo gibt es eine Analyse, wo man mal genau hingeschaut hat, was in Bergamo eigentlich passiert ist. Und dann würde da auch einiges in sich zusammenfallen. Und ja, diese ganze Grundatmosphäre, auch in den Talkshows, es wurde immer wieder auf die eine Seite geschaut, was kann eigentlich schlimmstenfalls passieren. Aber eine systematische, funktionierende Risikoabschätzung, die ist eigentlich von der ersten Minute an unterblieben.
Auf der anderen Seite, Entscheidungen unter Unsicherheit, haben Sie gerade gesagt. Man konnte natürlich bestimmte Entscheidungen nur unter Unsicherheit treffen. Der Impfstoff ist unheimlich schnell entwickelt worden und er konnte nicht so getestet werden, wie es normalerweise hätte sein müssen. Wenn wir jetzt aber gewartet hätten, wäre die Opferzahl höher gewesen. Gehen Sie bei dem Gedanken noch mit?
Naja, der amerikanische Berater Fauci, wenn ich mich entsinne, hat mal irgendwann gesagt, das ist eine so neuartige Technologie. Eigentlich bräuchten wir 9 Jahre, bis es einigermaßen mit einem ruhigen Gewissen auf die Bevölkerung losgelassen werden kann. Die war nicht da, die Zeit, völlig klar. Aber dann muss man natürlich gleichzeitig die Datenerfassung so organisieren, dass wir sehen, was passiert und auch frühzeitig. Und das ist auf der Seite völlig unterblieben. Man hat es einfach gemacht und das machen wir, sage ich mal, mit leichten Einschränkungen irgendwo richtig. Aber die Versprechungen, die dann aus verschiedensten Ecken, von der Bundesärztekammer, von anderen Organisationen, aber auch aus dem Wissenschaftsbereich in die Bevölkerung über Talkshows hinein transportiert wurden, die waren teilweise fatal falsch, aber zumindest unbegründet.
Was hätte man denn tun müssen?
Naja, an vielen Stellen, was weiß ich. Ja, wir hätten einfach, so einfach kann man sagen, das machen müssen und auch aus der Schublade holen müssen, was wir hatten. Und da ist an erster Stelle natürlich der Pandemieplan zu nennen. Also es gibt aus dem Jahre 2017 auf den Webseiten frei zugänglich vom RKI einen Pandemieplan Teil 1, Teil 2 mit hunderten von Seiten. Ich glaube, der ist in der öffentlichen Diskussion kein einziges Mal aufgetaucht. Und das hätte nicht alles funktioniert, was drinsteht, aber man hätte einen Ansatzpunkt gehabt. Und das nächste wäre gewesen, das ist auch der Begriff, ist völlig etabliert, Begleitforschung. Also wenn ich in einer Stadt die Türen von Bussen und Straßenbahnen vorne schließe, dann müsste ich in der gleichen Sekunde anfangen, die Daten so zu erfassen, dass wir leicht gewesen an der Stelle, ob diese Maßnahme wirkt. Das sind diese Maßnahmen, die nennt man NPIs, nicht pharmakologische Interventionen. Und das ist eine davon, ist die massivste, der massivste Eingriff ist das Impfen, aber auch die ganzen anderen Dinge, Schließen, Nachverfolgung, hätte man sofort mit nüchternen Datenerfassungsinstrumenten verfolgen müssen, das wäre gegangen. Es wäre an vielen Stellen sogar sehr leicht gewesen und das ist praktisch, ich würde sagen, zu 100% unterblieben.
Was sagen Sie zu den Entscheidungswegen in Bund auf der einen Seite, dann in dieser Bund-Länder-Konferenz und dann in 16 Bundesländern, wo es dann unterschiedlich war? Ist das nun Vorteil oder Nachteil aus Ihrer Sicht gewesen?
Na, das ist die ganze Diskussion um Föderalismus und ich kann Beispiele für beide Seiten nennen. Bund-Zentralismus, der was falsch macht, natürlich das flächendeckend falsch macht. Also da gibt es, glaube ich, keine allgemeine Antwort, aber was man allgemein sagen kann ist, wir brauchen den Diskurs. Und für den Diskurs ist natürlich eine föderale Struktur gut. Und die Homogenität, die vom Bund her versucht wurde, dort durchzusetzen, die war, glaube ich, auch nachträglich gesehen von vernichtender Wirkung. Also die Wissenschaft sagt, diese ganzen Begriffe sind ja inzwischen auch in den Medien durchdekliniert worden, aber die Wissenschaft hat eben nicht gesagt, sondern die Wissenschaft, die irgendwo laut werden durfte, die hat gesagt, aber es gab diverse Meinungen, die völlig anders drauf waren und die auch nachträglich gesehen zum großen Teil richtiger waren.
Auf der anderen Seite, jetzt sind wir bei der Zusammensetzung möglicherweise der Stäbe, der Krisenstäbe. Sie haben das häufig oder an der einen oder anderen Stelle kritisiert. Wie hätten Krisenstäbe denn zusammengesetzt sein müssen, dass sie ihren Anforderungen von Pluralität entsprechen?
Auf jeden Fall, da ist das Schlagwort interdisziplinär. Das heißt, das Ganze ist in Deutschland extrem einseitig als medizinisch-virologisches Problem behandelt worden. Aber die großen Kollateralschäden, die sind da gerade gesellschaftlich aufgetreten und nicht auf der Seite von mit oder an Corona verstorbenen älteren oder jüngeren Menschen. Also diese weitere Sicht, die wäre extrem wichtig gewesen und ich nenne da nur ein Beispiel, dass man Angehörigen verweigert hat, zu Sterbenden aus der Familie zu gehen. Das ist ein Schaden, der ist noch gar nicht in der Tragweite überhaupt erfasst worden. Also diese Soziologen, Psychologen und so weiter und so fort, ein ganzes Spektrum, hätten unbedingt drin sein müssen.
Auf der anderen Seite führt das dann nicht möglicherweise dazu, dass die Entscheidungen noch schwieriger werden, weil eben dann sehr divergierende Interessen aufeinanderstoßen. Dann kommt man nicht mehr zum Ergebnis, man muss aber schnell zum Ergebnis kommen. Ist da ein Konflikt oder ist da keiner aus Ihrer Sicht?
Da ist ein Konflikt, permanent, ja klar. Aber schnelle Entscheidungen, die falsch sind, sind eigentlich nur falsche Entscheidungen. Also die Geschwindigkeit ist nicht der einzige Parameter, der dabei berücksichtigt werden muss, sondern ich muss schnell richtig entscheiden. Und das ist die große Herausforderung. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, aber das ist nicht versucht worden.
Ich habe noch ein Stichwort hier bei mir, bei meinen möglichen Fragen. Gesundheitsämter. Hat sich da eigentlich irgendetwas verbessert? Das wurde ja gesagt, dass das verbessert werden soll, dass da mehr Geld hinfließt. Beobachten Sie das, dass die möglicherweise in einer künftigen Krise eine größere Rolle spielen könnten, respektive die Frage sollten?
Also gegenwärtig, aber da bin ich nicht so nah dran, dass ich nicht behaupten kann, dass ich was übersehen habe. Aber grundsätzlich hat sich da gar nichts geändert und da ist uns die Vergangenheit auf die Füße gefallen, weil alle die Schlagworte wie Digitalisierung und so ja von vornherein gar nicht funktionieren konnten, weil die Voraussetzungen nicht da waren. Also das wäre ein Teil der Aufarbeitung. Was hat funktioniert, was nicht? Und das müssen wir morgen verbessern. Ein Teil davon, ja, im System.
Was müssen wir morgen verbessern?
Ja, mit Fragezeichen. Was müssen wir verbessern? Sind die Gesundheitsämter so ausgestattet und auch mit Plänen, dass sie das, was wieder im Wiederholungsfall passieren könnte, dem besser begegnen können, als das letztes Mal die Realität war. Und das wäre ein Teil im System, aber ich könnte auch x andere Teile aufzählen, die verbessert werden müssen. Und das wäre das Ergebnis einer Aufarbeitung. Wo stehen wir eigentlich damit?
Und Sie haben vorhin noch angesprochen, es hat ein Übergewicht der Virologen gegeben, also zu viel Virologen, zu wenig Gerd Antes?
Ich würde das nicht personalisieren, aber auf jeden Fall zu wenig, wenn Sie mal die Zusammensetzung des Expertengremiums angucken. Die Methodiker, die die Ausbreitung in der Situation wirklich verstehen und auch bearbeiten können, die waren ganz klar unterbesetzt. Das ist nicht meine Person, aber ich habe in vielen Fällen ja geschrieben und auch gesagt, was an den Stellen passieren muss und es ist praktisch an keiner Stelle passiert und es kam auch nicht als Empfehlung heraus, aus dem Expertengremium.
Das war Gerd Antes heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk und wir haben wieder mal miteinander gesprochen. Herr Antes, ich bedanke mich für die Einsichten, die Sie uns vermittelt haben. Dankeschön.
Danke, auch meinerseits.